Das meiste lernt man in der Praxis, wenn man motiviert ist, wenn man Lust hat, Neues zu lernen und auch bereit ist, sich selber in Sachverhalte einzuarbeiten. Natürlich macht es Sinn und ist auch hilfreich für euch, wenn ihr gut in Mathe und Statistik seid, generelle Programmierkenntnisse habt und halt ein generelles analytisches Verständnis.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner. Daten sind ihre Welt und Business ihr Spielfeld. In dieser Folge von Career to Go spreche ich mit Lana Kern. Sie ist Data and Analytics Managerin bei Toyota. Nach ihrem Studium in Data Science in Business and Economics an der Uni Tübingen hat sie den Schritt in die Automobilbranche gewagt und gestaltet dort heute datengetriebene Lösungen mit echtem Mehrwert. Wir sprechen darüber, wie sie den Berufseinstieg gemeistert hat, was die Arbeit mit Daten bei Toyota besonders macht und wie Formate wie Hackathons kreative Ideen und Teamgeist fördern. Herzlich willkommen, Lana.
Hallo Konstanze, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du mir Rede und Antwort stehen wirst. Zum Einstieg habe ich ein paar unkonventionelle Fragen für dich vorbereitet in der Rubrik zum Kennenlernen, die Fantastischen Vier. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wunderbar. Good old memories. Was wolltest du als Kind werden?
Ich glaube, ich hatte als Kind wirklich diesen typischen Mädchentraum. Und zwar wollte ich Sängerin und Tänzerin werden.
Workation. Wenn du von überall auf der Welt arbeiten könntest, wo würde das sein?
Das ist eine sehr spannende Frage, habe ich mir oft auch schon selbst Gedanken gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin zum Schluss gekommen, ich liebe meine Arbeit und ich liebe meinen Urlaub, aber dieser Mix, der passt dann doch nicht so ganz zu mir.
Ja, ist nicht für jeden was, das stimmt. Wenn man das so teilen möchte, klar, sollte man das gerne tun. Gameshow, welches ist dein Lieblingsspiel?
Du meinst Gesellschaftsspiele, oder?
Das steht dir frei. Wenn du eher eine Zockerin bist, also so Videospiele spielst, dann kannst du dir auch eins davon nennen.
Okay, nee, gar nicht. Ich mag in der Tat Gesellschaftsspiele und da gefallen mir am besten Social Deduction Spiele, wo es darum geht, dass man durch Beobachtung, Kommunikation und Taktik herausfinden muss, wem von den Mitspielern man vertrauen kann und wem nicht. Und da gibt es ein sehr spannendes Spiel, das heißt Feed the Kraken. Da gibt es drei Gruppen, Segler, Piraten und einen Kultisten. Und dann ist das Ziel des Spieles, dass man durch Diskussion, Lügen und verdeckte Entscheidungen den Kurs des Schiffes so lenkt, dass das Team gewinnt. Das Spannende dabei ist aber, außer die Piraten kennen sich die Teams untereinander nicht.
Aha, das klingt wirklich sehr spannend. Das schreibe ich mir mal auch mit. Das könnte auch was für unseren nächsten Spieleabend sein.
Kann ich sehr empfehlen.
Quickfix, was ist dein Go-To-Hack, wenn es im Arbeitsalltag mal stressig wird?
Also was mir immer unglaublich hilft abzuschalten, ist, wenn ich nach der Arbeit einen langen ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft mache oder am Wochenende wandern gehen, um einen frischen Kopf zu bekommen und abzuschalten.
Ich glaube, es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass die grüne Farbe der Natur und die ganzen Licht- und Schattenwechsel dort eine erwiesene Wirkung auf das Wohlbefinden haben. Also machst du da intuitiv etwas richtig, würde ich sagen.
Kann ich auch auf jeden Fall bestätigen.
Lana, vielen Dank. Jetzt haben wir dich etwas als Person kennenlernen dürfen und können in deinen Beruf einsteigen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, du hast Data Science in Business and Economics studiert. Was hat dich motiviert, damit zu Toyota zu gehen?
Genau, also als ich fast am Ende meiner Masterarbeit war, in meinem Studiengang, habe ich mich mal auf Jobsuche gemacht und ich hatte gar nicht so eine genaue Vorstellung, zu welcher Firma ich gehen will, deswegen habe ich einfach mal das Internet durchforstet und bin dann im Netz auf die Stelle Data Scientist bei Toyota gestoßen und da haben mich zwei Sachen angesprochen. Die erste Sache war Toyota generell. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, habe schon zwei Praktika gemacht bei Mercedes und Porsche, die bekannten Autobauer bei uns in der Region und da muss ich sagen, hat mich die Automobilbranche einfach von Beginn an fasziniert, weil man kann unglaublich viel im Bereich Daten damit bewegen. Und der zweite Punkt für Toyota hat dann natürlich auch die Stellenausschreibung gesprochen. Also ich habe die Stelle geöffnet und die Stelle hat einfach hundertprozentig zu mir gepasst. Und dann habe ich mich sofort beworben und das hat zum Glück funktioniert.
Das gibt's ja gar nicht so oft, dass es so ein super Match ist. Aber für dich war es so. Nochmal ganz kurz für mein Verständnis. Du bist als Data Scientist eingestiegen. Dein Jobtitel jetzt ist aber Data and Analytics Manager, richtig? Wo liegt da genau der Unterschied?
Genau, richtig. Ich habe als Data Scientist gestartet und da war meine Aufgabe bei Toyota wirklich komplett auf den Daten. Also ich habe den ganzen Tag Daten durchforstet, Daten analysiert und dann letztendlich auch mit diesen Erkenntnissen Modelle trainiert, die uns geholfen haben, Vorhersagen zu treffen, zum Beispiel über das Kaufverhalten unserer Kunden. In meiner jetzigen Rolle als Data- und Analytics-Managerin geht es darum, dass ich das komplette Data- und Analytics-Feld verantworte. Also Data Science ist nur ein Teilgebiet von Analytics, aber jetzt bin ich dann auch für Data Engineering zuständig, wo es darum geht, die Daten überhaupt in unsere Umgebung zu bekommen, damit wir damit arbeiten können. Für Data Governance, wo es darum geht, dass wir natürlich sicherstellen, dass wir alle Richtlinien beachten, um die Daten richtig zu verarbeiten. Und auch für die ganzen Data und Analytics Plattformen und Tools, die wir verwenden, um Erkenntnisse aus den Daten zu ziehen. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist dann natürlich auch die fachliche Führung unseres Data und Analytics Teams.
Du hast also in ziemlich kurzer Zeit einen ziemlichen Sprung auch gemacht, also eine ziemliche Entwicklung auch vollzogen. Das finde ich total bemerkenswert. Das übergeordnete Department, das das hier alles vereint, ist Customer Experience and Digital Strategy. Was ist eure Kernaufgabe und warum denkst du, dass dieser Bereich so stark an Relevanz gewonnen hat in den letzten Jahren?
Genau, die Kernaufgabe von unserem Bereich ist es, die Kundenerfahrungen zu verbessern. Und das bezieht wirklich alles ein, vom ersten Besuch auf der Website bis zum Fahrzeugkauf und dann auch während der Nutzung des Fahrzeuges. Und um diese Kundenerfahrung zu verbessern, setzen wir in meiner Abteilung einen großen Fokus auf unsere Daten. Und da gehört es zum einen dazu, alle Daten, um diese datengetriebenen Entscheidungen zu treffen, in unsere Plattform reinzubekommen und diese dann noch weiter zu verarbeiten, um zum Beispiel durch eine gezielte und segmentierte Kommunikation unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Und zu deiner Frage, warum hat das an so einer starken Relevanz gewonnen, gehören mehrere Punkte dazu. Also ein Punkt ist zum einen die Konkurrenz. Wir haben hier in Deutschland ja viele starke Automobilhersteller und da müssen wir natürlich mithalten, was uns nur ermöglicht, indem wir halt die Daten effizient nutzen, damit unsere Prozesse automatisieren und auch wirklich Entscheidungen treffen auf Basis von den Daten und nicht einfach aus dem Bauch heraus. Und der zweite wichtige Punkt ist, den wir auch gegenüberstehen, sind Kosteneinsparungen. Durch Daten können wir Prozesse automatisieren und dementsprechend effizienter arbeiten und Kosten sparen.
Also ist eure Aufgabe positiv sowohl für eure KundInnen, weil sie dadurch besser adressiert werden können, ihre Bedürfnisse besser umgesetzt werden können, aber auch intern, also Prozesse zu optimieren und da dem Team intern zu helfen, optimal zu arbeiten. Da seid ihr sicherlich auch gern gesehene KollegInnen, oder?
Genau, richtig. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Faktor, dass es uns nicht wirklich immer nur um die Kunden und um den Handel geht, sondern auch wirklich um die Mitarbeiter bei uns intern, um ihnen ein möglichst gutes Umfeld zu geben, Zeit für Innovationen zu verwenden und eigene Ideen zu entwickeln und halt Prozesse im Tagesgeschäft zu automatisieren.
Apropos Tagesgeschäft, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Gibt es den überhaupt? Kannst du da so eine Blaupause erschaffen oder ist es immer anders?
Ja, also meine Stelle ist wirklich sehr abwechslungsreich und vielfältig. Deswegen so einen wirklich typischen Tag habe ich gar nicht. Aber um dir mal so einen groben Einblick zu geben, wie das abläuft. Also mein Tag startet immer mit einem sogenannten Daily. Das ist dann ein Zusammenkommen von unserem Data- und Analytics-Team, wo wir uns jeden Morgen updaten über den Fortschritt der aktuellen Themen, wir Probleme ansprechen, wo man vielleicht Hilfe braucht und ja, wir einfach auch Fragen stellen können, wenn man gerade nicht weiterkommt. Und nach diesem Termin ist es jetzt in meiner Rolle explizit so, dass es in sehr viele weitere Termine geht, wo es zum Beispiel darum geht, sich mit den Fachbereichen auszutauschen, wie wir die unterstützen können, zum Thema Datenstrategie, wo ich mich zum Beispiel mit dem Management abstimme, wie wir am besten die Strategie fürs nächste Jahr entwickeln. Ich habe auch viele Termine, wo ich mich zum Beispiel mit den Gesellschaften in den anderen Ländern abstimme. Zum Beispiel mit England arbeiten wir eng zusammen oder auch mit unserer Muttergesellschaft in Brüssel. Und generell bin ich dann natürlich auch immer für die Kollegen und Kolleginnen da, um sie eben bei Fragen zu helfen und auch zu unterstützen, wenn es Probleme gibt in jeglicher Form.
Mhm. Bist du denn auch mal in Brüssel dafür?
Ja, genau. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe ja auch eine sehr kommunikative Arbeit. Da geht es viel um Austausch. Deswegen bin ich mindestens zweimal im Monat in Brüssel, um die Kollegen dort vor Ort zu treffen, Workshops zu haben und sich einfach auch mal bei einem Kaffee um ein bisschen andere Themen auszutauschen als das konkrete Fachthema, über das man immer so gerne spricht.
Mhm.
Und zusätzlich zu meinen Besuchen bei unserer Muttergesellschaft Toyota Motor Europe in Brüssel bin ich auch viel außerhalb von der Arbeit unterwegs, zum Beispiel auf Konferenzen, was mir dabei hilft, die neuesten Trends und Entwicklungen immer im Auge zu haben und auch ein Netzwerk zu diversen Dienstleistern von den Plattformen, die wir nutzen, herzustellen.
Mhm. Ich finde es total spannend, wie vielfältig dein Arbeitsalltag wirklich ist. Man könnte ja vermuten, beziehungsweise vielleicht ist es so ein Klischee, dass Data Analysts oder auch Scientists hinter ihrem Computer sitzen und die Zahlen wälzen und ja, dieser kommunikative Aspekt gar nicht so stark ausgeprägt ist. Aber du bist auf jeden Fall das Gegenbeispiel davon. Da ist ja wirklich sehr viel Bewegung und Kommunikation bei dir dabei.
Genau, ich glaube, würde auch sagen, das ist auch immer ein bisschen davon abhängig, was man selbst aus seiner Rolle macht. Man kann natürlich auch eine Data Scientist Stelle nur komplett vor dem Computer verbringen. Das kommt natürlich auch immer auf die individuellen Bedürfnisse an.
Mhm. Wo spürst du denn ganz konkret den Einfluss deiner Arbeit bei Toyota?
Genau, also als ich bei Toyota angefangen habe, waren wir noch relativ am Anfang. Natürlich, wir hatten Daten, aber was wir noch nicht hatten, ist eine moderne Dateninfrastruktur und auch Data Science Use Cases. Und da habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren wirklich deutliche Veränderungen festgestellt. Also wenn man so durchs Unternehmen läuft, die Leute kommen immer auf einen zu, wollen wissen, wie sieht's gerade aus, was habt ihr gerade für Use Cases, was ist der neueste Stand zur KI? Das ist auch ein absolutes Buzzword, was bei uns gerade durchs Unternehmen geht. Also da muss ich sagen, spüre ich wirklich täglich, dass wir hier sehr viel bewegen und das Unternehmen sehr weiterbringen. Zudem haben wir auch wirklich selber festgestellt, also jetzt auch allgemein in meiner Abteilung, dass wir durch die ganzen Automatisierungen, die wir gemacht haben, wirklich Effizienzen geschaffen haben und auch Kosten gespart und sich viele Mitarbeiter jetzt auch auf andere Aufgaben, also gerade in Bezug auf Innovationen, konzentrieren können.
Hast du da vielleicht direkt ein konkretes Beispiel für mich?
Ja, habe ich. Und das ist wirklich mein absolutes Herzensprojekt namens Ingo. Ingo klingt jetzt einfach wie ein typischer Männername. Bei uns steht das aber für Insightful Network for Growth Opportunities und ist ein automatisiertes Lead-Management-System. Also wir haben wirklich den kompletten Prozess vom Eingang des Leads über unsere Toyota-Website bis zum Kauf automatisiert. Mit automatisierten E-Mails sowohl an die Interessenten als auch die Kunden. Und ein ganz besonderer Punkt, den ich daher hervorheben möchte, ist einer unserer Data Science Use Cases, und zwar unsere Recommendation Engine. Und das bedeutet, dass wir mit unserer Recommendation Engine, die wir ins Leben gerufen haben, unseren Kunden und Interessenten personalisierte Angebote zuschicken können. Wir können herausfinden durch unsere Daten, für welches Modell sich der Kunde interessieren könnte, für welche Farbe und zum Beispiel auch in welcher Preiskategorie dieses Modell liegen sollte.
Okay, smart.
Das Spannende bei dem Projekt ist noch, das ist jetzt ein riesen Unternehmensprojekt bei uns geworden, aber es hat sehr klein angefangen. Und zwar war das einfach eine Idee, die wir innerhalb von einer Stunde in einem Meetingraum für einen Hackathon entwickelt haben.
Die Toyota-Hackathons sind so ein bisschen berühmt-berüchtigt, wenn man sich so ein bisschen mit euch auseinandersetzt, denn sie verbinden eben Technik und Business Cases. Wie schafft man es, in so einem Setting kreative Ideen auch wirtschaftlich zu denken?
Wichtig bei diesem Hackathon ist, wie du gerade schon erwähnt hast, dass dieser Hackathon nicht wirklich nur für diese Techies ist, wie man sie gerne kennt, die sich dann im Keller einsperren und programmieren, sondern dass ein Team aus mindestens 50% technischen Personen und 50% Personen aus dem Business, also aus dem Fachbereich, bestehen muss. Und die Wirtschaftlichkeit kommt dadurch zustande, dass man nicht einfach zu diesem Hackathon hinläuft, wie man jetzt einfach zum Sport geht, sondern sogar eine Vorqualifizierung stattfindet. Also wenn man bei diesem Hackathon bei uns teilnehmen möchte, der übrigens von unserer Muttergesellschaft in Brüssel organisiert wird, muss man sich dafür anmelden und sozusagen bewerben. Und bei dieser Bewerbung geht es dann schon mal darum, dass man den Use Case, den man umsetzen möchte im Hackathon, grob darstellt und auch schon ein Business Value dahinter setzt. Und diese Idee mit dieser Wirtschaftlichkeit, die geht dann auch im Hackathon weiter, weil auch die Bewertung von dieser Idee basiert zum einen auf der technischen Umsetzung, aber auch auf dem Wert, den man für Toyota generiert. Und das ist gerade in der Abschlusspräsentation, die übrigens vor dem Top-Management stattfindet, wird da auch sehr hohen Wert gelegt, dass diese Ideen wirklich Wert stiften und nicht nur ein super fancy technisches Projekt sind.
Ja, wie schön, dass es dann wirklich auch so eine starke Relevanz hat und eure Ideen dann nicht nur in der Schublade landen, sondern, wie du gerade schon sagst, bei euch im Alltag Anwendung finden. Das muss einen ja auch wirklich richtig stolz machen, oder?
Ja, das macht einen unglaublich stolz. Gerade für das Projekt Ingo sind wir wirklich super stolz darauf, dass von dem Hackathon dieses spannende und unternehmensweite wichtige Projekt entstanden ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, es motiviert einen auch, weil man halt wirklich merkt, man kann von Beginn an was mitarbeiten und das bis zum Ende wirklich umsetzen und damit wirklich auch Mehrwert und auch mehr Verkäufe für Toyota generieren.
Welche Fähigkeiten oder Tools benötigst du für deine tägliche Arbeit? Eben für dieses sowohl analytische Denken, aber auch die Kommunikation, alle diese Tasks und To-Dos zu kombinieren. Wie gelingt dir das?
Für die Analytics-Themen haben wir eine moderne Dateninfrastruktur aufgebaut und da gibt es zwei Tools, die ich eigentlich wirklich jeden Tag nutze. Das ist zum einen Snowflake, also das ist unsere Enterprise-Data-Plattform, also unser Datenspeicher, wo wir alle unsere Daten speichern. Und dann haben wir noch unser KI-Tool DataEQ, wo wir dann wirklich Data Science Use Cases, zum Beispiel Vorhersagemodelle in Form von maschinellen Lernen, umsetzt. Spannend. Das ist jetzt die technische Seite, aber für die kommunikative Seite nutze ich eigentlich die gängigen Microsoft-Tools. Also wir haben natürlich Outlook und Teams, aber man muss auch sagen, wir sind auch ein agiles Unternehmen. Also wir arbeiten auch mit Scrum in den sogenannten Sprints, wo wir halt wirklich in 2 Wochen Rhythmen planen, was wir machen und dafür nutzen wir Jira. Und zu den Fähigkeiten, was du angesprochen hast, ich glaube, die Tools decken das schon relativ eindeutig ab. Also man braucht zum einen analytische Fähigkeiten, um natürlich mit den Tools klarzukommen, die Daten zu analysieren und auch bestimmte Vorhersagemodelle umzusetzen. Aber dann ist natürlich auch super wichtig, dass man strukturiert ist. Wir haben super viele Use Cases, super viele Themen, dass man da einen High-Level-Überblick behält und dann auch kommunikativ ist. Das ist sehr wichtig, um sich mit den Stakeholdern und den anderen Fachbereichen abzustimmen. Und da ist jetzt in meiner Rolle auch die wichtigste Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen für Kollegen, die jetzt auch nicht tief in den technischen Themengebieten drin sind.
Du bist in diese Rolle ja auch reingewachsen und hast dir einige von diesen Tools und Fähigkeiten erarbeitet. Das kann ja auch jetzt, glaube ich, für unsere HörerInnen so ein bisschen overwhelming klingen und die denken, oh Gott, ich bin noch gar nicht so weit. Wie soll ich denn dorthin kommen? Hast du Ratschläge, welche Skills eben BerufseinsteigerInnen jetzt schon mal langsam, vielleicht noch während des Studiums lernen können, um eben auch in die Richtung Data Analytics gehen zu können?
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst, weil als ich zu Toyota gekommen bin, kannte ich diese Datentools auch noch gar nicht. Also ich hatte davor mit R und Python gearbeitet, die gängigen Programmiersprachen. Das hat mir auf jeden Fall auch als guten Einstieg in mein Berufsleben geholfen. Aber die Tools, die wir hier bei Toyota nutzen, Snowflake und DataEQ, waren für mich auch Neuland. Und was ich deswegen mitgeben kann, allen, die sich für sowas interessieren, ist, sich davon nicht abschrecken zu lassen, weil das meiste lernt man in der Praxis, wenn man motiviert ist, wenn man Lust hat, Neues zu lernen und auch bereit ist, sich selber in Sachverhalte einzuarbeiten. Natürlich macht es Sinn und ist auch hilfreich für euch, wenn ihr gut in Mathe und Statistik seid, generelle Programmierkenntnisse habt und halt ein generelles analytisches Verständnis.
Ich glaube, da ist gerade einigen HörerInnen ein Stein vom Herzen gefallen. Es war sehr empowernd und hat so ein bisschen den Druck rausgenommen, da es einfach so bestimmte Basics gibt. Aber vieles lernt man halt einfach on the job.
Richtig.
Toyota ist ein globales Unternehmen mit langer Tradition. Wie modern fühlt sich die Arbeitskultur im Bereich Data and Analytics heute überhaupt an?
Also jetzt exakt in meinem Team fühlt sich alles wirklich sehr modern an, weil wir sind ein neues, junges und dynamisches Team. Deswegen habe ich gar nicht das Gefühl, dass wir in alten Traditionen festgesteckt sind. Und gerade hier bei Toyota ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir sehr flache Hierarchien haben und wir wirklich alle, egal auf welchem Level, duzen. Also wenn man jetzt am Kaffeeautomaten besteht und unser Präsident kommt gerade vorbei, sagt man auch einfach, hi Mario, wie war dein Wochenende? Und kommt ganz locker mit allen ins Gespräch. Und zusätzlich, was bei uns auch auch hilft, das hatte ich vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, ist das agile Arbeiten. Also wir reagieren kurzfristig auf Änderungen und setzen wirklich Themen um, die auch produktiv bei uns beim Kunden oder beim Handel genutzt werden. Deswegen würde ich sagen, bei uns ist alles modern. Zusätzlicher Punkt, was mir gerade noch einfällt, merkt man auch an unseren Datenplattformen. Also wir haben wirklich eine komplett moderne Dateninfrastruktur mit den neuesten Tools, die gerade auf dem Markt sind.
Ich muss das mal für unsere HörerInnen übersetzen, weil die sehen das ja nicht, es ist ja nur Audio, aber wie du gerade davon sprichst, dabei leuchten deine Augen und man merkt ganz deutlich, wie schön es für dich ist, eben in so einem modernen Umfeld zu arbeiten, in dem man dann eben auch wirklich Dinge bewegen kann.
Richtig, es macht mir wirklich unglaublich viel Spaß.
Wie schafft ihr denn den Spagat zwischen datengetriebener Innovation und verantwortungsvollem Umgang mit auch sensiblen Informationen und Daten?
Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir hier auch sehr großen Wert legen. Aber generell möchte ich dazu sagen, für Innovation erstmal braucht man gar keine sensiblen Daten, weil alle Modelle, die wir hier bei Toyota trainieren, sind auf anonymisierten Kundendaten. Also da sind keine Kundeninfos drin, keine Namen, sondern die Daten sind alle anonymisiert und werden dann letztendlich erst auf die Kundendaten angewendet. Aber natürlich, damit alles auch in unseren Datenbanken und auch in der Kommunikation einwandfrei verläuft, haben wir eine Data Governance Strategie hier bei Toyota, wo wir sicherstellen, zum Beispiel, dass nicht einfach jeder Mitarbeiter die Kundendaten einsehen kann. Wir natürlich nur mit Kunden kommunizieren, die ihre Einwilligung dafür gegeben haben. Und auch hierfür haben wir wirklich die modernsten Tools, die es aktuell auf dem Markt gibt, die uns dabei unterstützen.
Ich bin eigentlich keine Freundin davon, diese Geschlechterklischees zu bedienen. Aber ich glaube, dass du trotzdem als Frau in einer Tech-Rolle eine besondere Position hast. Man darf da ja auch ehrlich sein. Ich glaube, es gibt nicht so viele, die das machen. Es gibt eine tolle Entwicklung. Ich habe ja auch schon mit einigen Frauen von Toyota hier gesprochen. Deshalb möchte ich dich trotzdem fragen, welche Erfahrungen du gemacht hast dahingehend. Und was würdest du anderen auch mitgeben, die in diese Richtung gehen wollen?
Ja, richtig, da hast du auf jeden Fall recht. Sowohl hier bei Toyota als auch bei meinem Studiengang war ich die einzige oder eine der wenigen Frauen, die in dieser Branche Fuß gefasst haben. Durchweg habe ich aber wirklich in meiner kompletten Laufbahn vom Studium über Praktika als jetzt auch hier bei der Arbeit bei Toyota nur gute Erfahrungen gemacht. Was man, glaube ich, auch daran sehen kann, dass ich jetzt hier bei Toyota Deutschland die Verantwortung über den Data- und Analytics-Bereich habe. Also ich bin hier wirklich die Expertin bei uns im Haus. Ich berate unsere Kollegen und Kolleginnen. Ich lerne neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Und jetzt im September habe ich sogar einen unternehmensweiten Workshop zum Datenmanagement gegeben. Deswegen kann ich wirklich jedem empfehlen, der in dieser Branche arbeiten will, neugierig zu sein, sich auf die neuesten Trends und Entwicklungen einzulassen und immer an sich selbst zu glauben. Man hat nicht immer einen guten Tag, auch wenn es hier so klingt. Ich komme auch mal zur Arbeit, habe einen schlechten Tag. Bei mir läuft auch mal nicht alles so rund, wie man sich das vorstellt. Deswegen, da kann ich einfach empfehlen, dran zu bleiben, an sich selbst zu glauben, nicht aufzugeben. Und was ich persönlich immer wichtig finde, egal was kommt, man immer sich selbst bleibt, denn dann kann, glaube ich, gar nicht so viel schiefgehen.
Dana, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Das war total inspirierend und motivierend. Es war schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine persönliche Frage an dich, weil ich aus unserem Vorgespräch mich daran erinnere, dass du eine besondere Reise im Sommer gemacht hast mit einem E-Auto von Toyota. Sag mir mal nochmal, was es damit auf sich hatte. Das fand ich total spannend.
Ja, genau richtig. Ich war im Sommer 3,5 Wochen in Norwegen mit unserem Toyota BZ4X, was unser Elektro-SUV ist. Und ich muss sagen, ich war einfach super begeistert. Also unabhängig davon, dass dieses Auto sehr viel Stauraum hat, wo man wirklich alles mitnehmen konnte, von Zelt bis Campingkocher, bis die ganze Kleidung und das Essen, was man braucht, bin ich damit auch in Norwegen super klargekommen. Also gerade das elektrische Fahren macht mir persönlich unglaublich Spaß, weil es sehr ruhig ist. Man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Spaceship. Und ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass die Reise mit dem Toyota zu machen. Und mich hat das so begeistert, dass ich sogar das ein oder andere Tonvideo aufgenommen habe, wie unser Toyota BZ4X durch die norwegischen Fjorde fährt.
Cool, das sieht bestimmt schön aus. Das musst du mir gleich mal zeigen.
Und das mache ich jetzt gerne.
Hier schließt sich jetzt ja auch der Kreis zu unserer Rubrik am Anfang, bei der du davon gesprochen hast, wie wichtig für dich auch Wandern und Abenteuer und draußen sein ist. Und dass du das auch mit deinem Job verbinden kannst, ist ein Full-Circle-Moment, würde ich sagen.
Richtig.
Also vielen Dank nochmal an dich und an euch, liebe HörerInnen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dürft ihr sie gerne stellen an podcast@studydrive.net. Ich packe euch natürlich alle Infos in die Shownotes, auch die Links zu den weiteren Folgen, die wir mit Toyota produziert haben. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert oder die Episode weiterempfehlt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.